Ich sehe das ganz häufig, dass HR, wenn sie anfangen, mit KPIs zu arbeiten, dann in so ein, ja, ich sag mal, KPI-Karussell fallen. Das heißt, man findet immer noch eine KPI, die spannend sein könnte und noch eine KPI, die spannend sein könnte. Und dann hat man ganz, ganz viele KPIs, aber weiß eigentlich gar nicht, welche Fragen man damit beantworten möchte.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali. Und Annika.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute, wie immer, mit mir und mit der lieben Anjali und mit einer Gästin. Und zwar haben wir in Form von O-Tönen heute auch die Katharina Schulze dabei. Katharina ist Gründerin von Biobi, einer Software, die sich mit dem Thema KPIs im Bereich HR und primär in der Retention beschäftigt. Wie ihr in der Folge schon gelesen habt, geht's um was? KPIs mit Fokus auf Retention. Und wir haben heute on top noch eine echt ganz besondere Folge. Und zwar, liebe Anjali, kannst du glauben, dass das heute schon die letzte reguläre Folge von HR Ungeschminkt der zweiten Staffel ist?
Hallo, auch von mir. Hallo, liebe Annika. Haben wir jetzt wirklich ganz Retention durchgesprochen. So aufregend, und ich freue mich auch so, dass wir jetzt über KPIs sprechen, weil ich erinnere mich bei der letzten KPIs-Folge, die aus der ersten Staffel bei Talent Acquisition war, war ich am Anfang so, ach, worüber reden wir denn und wird es überhaupt so spannend und Und es ist einer meiner Lieblingsfolgen geworden. Und für alle die, die uns schon länger zuhören, wissen, Recruiting nicht mein Steckenpferd. Deswegen freue ich mich umso mehr heute auf die Folge, wenn wir über Retention reden, was ja eins meiner Lieblingsthemen ist.
Und ich finde auch, wir haben komplett Retention durchgesprochen und wir haben jetzt eigentlich Lösungen zu jedem einzelnen Problem mit Retention geliefert, oder Anjali?
Genau so hätte ich es auch gesagt. Alle Retention-Probleme sind vorbei. Nein, aber ich glaube, was ich total spannend an dieser Staffel fand, bevor wir jetzt in die KPIs einsteigen, ist, dass im Grunde es immer auf ganz wenige Werte runterzubrechen ist. Also wir haben die ganze Zeit darüber geredet, seid auf Augenhöhe, seid empathisch, seht, dass das alles Menschen sind, die bei euch arbeiten, behandelt die mit Wertschätzung und ganz viele Themen, über die wir gesprochen haben, wo es Probleme bei der Retention gibt oder wie man es besser machen kann, waren am Ende ja der krasse Takeaway zu sagen, hey, HR, denk halt nicht nur in Prozessen, sondern denk daran, da hängen Leute hinter. Und das fühlt sich ein bisschen an wie No-Brainer, wenn ich es jetzt sage. Aber ich fand es wirklich nochmal krass zu sehen, dass ob es jetzt bei der Einstellung ist oder bei der Weiterentwicklung oder bei dem ganzen Schlechtwetter-HR, dass das Wichtige natürlich ist, dass man da immer den Blick drauf behält, was man ja manchmal verliert in wilden Zeiten.
Ich weiß gar nicht, was du meinst. Denk nicht in Prozessen. Es ist eine Überschrift auch für unsere Staffel. Es hängen Menschen dahinter. Ich hatte diese Woche ein so crazy Augenöffner-Moment mit einer Freundin, nicht aus der HR. Es hat ewig gedauert, dass der Vertrag von ihr mit irgendwie Beförderung und Gehaltsanpassung angepasst wurde, mit einer Erklärung vom Prozess dahinter, wo ich mir immer so denke, hey, die Mitarbeiterin interessiert sich einen feuchten Kehricht dafür, wie dein Prozess im Hintergrund ist. Da hat es mir wieder so richtig den Magen zusammengezogen, dass ich mir dachte, das ist wieder so ein Beispiel dafür, wo HR nicht als serviceorientiert wahrgenommen wird. So, das muss doch jetzt nicht an 10 Leute wieder in Unterschriften laufen und sonst was. Es ist doch einfach ein Datum und es wurde da ein Fehler gemacht, also passt doch an.
Ja, beziehungsweise einfach dieses Wissen mit diesen Verträgen und mit diesen Änderungen, wo ich ganz oft denke, boah, HR, überleg doch mal, das ist doch die Karriere von den Leuten. Natürlich sind die da aufgeregt, denn natürlich haben die vielleicht nochmal eine Rückfrage. Und wenn wir halt besprechen, dass das Datum der 1. Mai ist und das Datum auf einmal der 14. Mai ist, vielleicht sage ich da einen Halbsatz zu. Weil die Leute machen sich ja Sorgen. Also gerade bei diesen Beförderungen und Gehaltsschreiben, da denke ich so oft, was für verlorene Chancen. Ich habe mal wo gearbeitet, da hast du einfach so ein naja, wie so eine Meldung, so eine Update-Meldung am Rechner gekriegt. Ihr Gehalt ist jetzt 2% höher. Bing, das ist so eine verschenkte Chance. Warum machst du das denn nicht schön als Führungskraft? Aber darüber soll es heute nicht gehen. Darüber reden wir nächste Staffel nochmal. Oder wir haben auch viel in der letzten Staffel geredet. Heute reden wir darüber, wie man das misst, wie es so läuft.
Sowas von. Und wie ihr merkt, sind Anjali und ich auf diesem Thema, erhitzt es unsere Gemüter, wenn wir schlechtes HR irgendwo in Unternehmen sehen. Ich hatte auch schon so Themen, doch das müssen wir einmal kurz als Witz sagen zum Thema Retention. Anjali, als HR-Leitungsverantwortliche gab es auch schon diese Momente, wo du deinen Bonus oder deine Gehaltsanpassung, die du selber bekommen hast, nicht gesagt bekommen hast, sondern sie dann aus der Liste, die an dich geschickt wurde, mit Gesamtgehaltsanpassungen erfahren hast und 2 Wochen später dein Vorgesetzter dann meint, ja, für dich haben wir irgendwie auch schon Folgendes vorgesehen und du sagst so, ja Mann, ich weiß, und zwar seit 2 Wochen, weil diese Liste, du die ja an mich schickst und ich war nicht rausgelöscht. So, hattest du auch schon mal diesen Moment?
Oft. Den hatte ich gerne und übrigens auch gerne mit Performance Management, ne? Wenn du das schon selber im System dann gesehen hast, da kann man ja noch sagen, eigene Schuld. Aber ja, diese Gehaltserhöhungslisten, wenn die Gehaltsrunden waren, am schönsten war auch manchmal, wenn ich mir die dann selber unterschreiben sollte laut Prozess und gesagt habe, Leute, vielleicht würde ich mir nicht meine eigene Gehaltserhöhung unterschreiben, vielleicht kann das ein anderer Geschäftsführer mitmachen. Wir hatten da schon mal drüber geredet und da hattest du was gesagt, was ich mir mitgenommen habe, als es umging Wertschätzung. Und da hatten wir genau das Beispiel und dann hast du gesagt, doch, das darfst du einfordern. Und das fand ich total gut und habe mir total mitgenommen und möchte es deswegen an dieser Stelle nochmal an alle HR-Lis da draußen sagen, ihr dürft saubere, wertschätzende Prozesse auch für euch einfordern. Ihr könnt das unter dem Deckmantel machen für alle, aber ihr dürft auch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass du mir vielleicht auch so meine Gehaltserhöhung mitgeteilt hättest.
Und denkt daran, ihr werdet jetzt nicht auf Liebe dann seitens eures GFs stoßen, wenn ihr euch sowas einfordert, ne? Aber ich finde, zumindest ist es dann mal aus dem eigenen System raus und man hat einmal kundgetan mit, okay, ich fand's scheiße.
Ich weiß gar nicht, ob man keine Liebe kriegt, weil auf der anderen Seite, du bist ja dafür eingestellt, auch, dass du das managst. Und dann eben zu sagen, hey, an der Seite fehlt es auch noch. Aber ja, wahrscheinlich kriegt man nicht so viel Liebe.
Also ich habe damals keine Liebe bekommen.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Okay, dann würde ich jetzt sagen, von Liebe erhitzten Gemütern, wenn man schlechtes HR irgendwo sieht, gehen wir in das ganze Thema rein. KPIs mit Fokus auf Retention. Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, dass wir eine Folge zum Thema KPIs im Recruiting gemacht haben. Und ein riesengroßer Unterschied, den wir da sehen, ist, KPIs im Recruiting sind im Vergleich zu Retention KPIs, ich würde nicht sagen einfach, aber so ziemlich straightforward. Du weißt haargenau, was du misst. Es ist so ein bisschen wie so ein Sales Funnel und meistens hast du die Daten in einem System und verschiedene Quellen, die in das System reinlaufen. Aber du hast einfach nicht so viele Anknüpfungspunkte. Und deswegen ist es wichtig, Nummer 1, falls ihr die Folge zum Thema KPIs im Recruiting noch nicht gehört habt und ihr euch wirklich für KPIs entlang des gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeitenden interessiert, geht nochmal zurück ans Ende der ersten Staffel. Folge 10 sehe ich hier gerade. Hört euch nochmal die Folge an und dann kommt nochmal zurück zu dieser oder hört euch die ergänzend an und ich glaube, dann habt ihr einen sehr, sehr guten Überblick. Liebe Anjali, wie schaust du denn auf dieses Thema KPIs mit Fokus auf Retention?
Ach, also für mich ist das Thema KPIs eigentlich immer eins der unterschätzten im HR. Weil, wenn ich einmal in unserem Jenga-Turmbeispiel bleibe, wir brauchen die Prozesse zuallererst. Also zuallererst muss ich gucken, dass alle Leute Arbeitsverträge haben, Krankenversicherungen, die Payroll läuft und all das. Und ich habe das Gefühl, dass dann ganz, ganz oft HR in die People- und Culture-Ecke geht und ganz viel Kulturmanagement macht. Und das ist auch total wichtig. aber diese KPIs ganz oft vergessen werden. Und wenn die gemacht werden, dann eben auch ganz viel auf der People and Culture Seite. Also wie fühlt ihr euch, wie glücklich seid ihr? Und gerade auf Seiten der Sichtbarkeit aufs Management verliert HR da viele Optionen, weil diese ganzen Themen Cost per FTE, wer bringt wie viel, was sind die Average-Gehälter, wie oft ist jemand krank, ist da ein strukturelles Thema, habe ich immer das Gefühl, das wird sich viel zu ungerne angeguckt und dann auch ganz oft, was wir ja auch schon bei Talent Acquisition gesagt haben, einfach so dargestellt. Deine Abwesenheitsquote ist 7. Okay.
Danke.
Leute, Minuten, Gefühle. Und da habe ich das Gefühl, dass viel Sichtbarkeit verloren wird, weil es eben auch oft nicht so tolle Themen sind, jemand zu sagen, hey, deine Abwesenheitsrate ist viel, viel höher als in den anderen Bereichen. Liegt es vielleicht an was, was wir beeinflussen können? Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, das hat die beantwortet und das hat vor allem schon einen allerersten wichtigen Punkt für mich rausgebracht. Du hast gerade von einem Thema gesprochen, implizit, und zwar das Thema Use Cases. Was genau wollt ihr eigentlich messen? Was genau ist eure Fragestellung? Dass man nicht in so ein, wie wir gleich im O-Ton hören werden, KPI-Karussell reinkommt und sich fragt, ich erfasse jetzt mal alles und sagt dann, ja, deine Rate ist 7 und man sich dann fragt, okay, 7 was? Und möchte ich das eigentlich gerade messen? Und wenn ja, warum möchte ich das messen? Weil welches angewandte Problem löst mir das eigentlich gerade? Ich würde an dieser Stelle gerne einmal in unseren ersten O-Ton von der Katharina mit reingehen. Kurz Heads up zu Katharina. Warum ist sie heute dabei? Durch den Aufbau ihres Softwareunternehmens und auch ihres Podcasts HR Weekly spricht sie mit unfassbar vielen HR-Verantwortlichen und schaut auch dort hinter die Kulissen. Gerade im Fokus auf Retention. Businesspartner sind so die Haupt, ich sag mal, Nutzergruppen von ihrem Tool. Was genau passiert eigentlich in den jeweiligen Unternehmen und was sind Probleme, die beim Aufbau von KPIs eigentlich notwendig sind? Und dann starten wir jetzt mal in den ersten O-Ton mit der lieben Katharina und der Fragestellung, man möchte KPI-basiert arbeiten. Wie fängt man eigentlich an?
Hallo ihr zwei. Erstmal schön heute auf diesem Weg Teil eures Podcasts zu sein. KPIs im HR aufsetzen, wo fängt man eigentlich an? Meine Devise ist definitiv immer Use Cases vor Tool zu denken. Also am besten startet man nicht direkt mit den Tools, sondern mit den konkreten Use Cases, die man umsetzen möchte. Also was wollt ihr mit den Kennzahlen erreichen? Wo gibt's Entscheidungsbedarf? Wo fehlt gegebenenfalls Transparenz? Und was ist auch überhaupt die Unternehmensstrategie, die man HR-seitig unterstützen möchte? Erst wenn klar ist, welche Fragen ihr beantworten wollt, kann man nämlich nach den passenden KPIs suchen, um diese zu beantworten. Und dann, erst dann, nach dem Tool, das genau diese Use Cases abbilden kann, nicht umgekehrt. Ich sehe das ganz häufig, dass HR, wenn sie anfangen, mit KPIs zu arbeiten, dann in so ein, ja, ich sag mal, KPI-Karussell fallen. Das heißt, man findet immer noch eine KPI, die spannend sein könnte und noch eine KPI, die spannend sein könnte. Und dann hat man ganz, ganz viele KPIs, aber weiß eigentlich gar nicht, welche Fragen man damit beantworten möchte. Und die konkreten Use Cases, die helfen euch dabei, wirklich in Szenarien zu denken, um am Ende auch wirklich sicherzustellen, dass ihr eure Unternehmensstrategie unterstützt mit den Use Cases. Deshalb immer erstmal, welche Use Cases wollt ihr umsetzen, dann die KPIs aufsetzen und dann könnt ihr schauen, welche Tools ihr braucht, um das umsetzen zu können.
Was ich an diesem O-Ton einfach am besten finde, ist auch da die Tatsache, wie näher ich mich dem Ganzen. Werfe ich jetzt auf jedes Thema erstmal ein Tool und 20 Zahlen oder sage ich vielleicht erstmal so, hey, was sind eigentlich gerade meine Fragestellungen? Was sind meine Hypothesen? Und was sind die Probleme, die ich gerade mit diesem Thema lösen möchte in meiner Belegschaft? Wie siehst du das, liebe Anjuli?
Ja, ich überlege gerade, ob ich das auch so sehe, weil ich denke manchmal auch, vielleicht sehe ich durch die Daten erst Probleme. Weißt du, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen und ich glaube, dass es schon eine Standardrepertoire an KPIs geben sollte, die ich mir einfach immer als Default angucke als HR. Also auch wenn ich nicht den Use Case habe im Sinne von, ich habe das Gefühl, dass da ein Problem ist, sondern ich habe schon das Gefühl, dass man sagen müsste, wir gucken immer, was ist die Abwesenheitsquote, ist jemand mehr krank, also haben wir im Unternehmen selber andere Zahlen oder so Gender Pay Gap, aber vielleicht meint sie das auch, da weiß ich gerade nicht. Also was ich auf jeden Fall glaube, was total wichtig ist, ist, dass man eben nicht einfach alle Zahlen erhebt. Also ich sehe das ganz oft, wenn dann Personalsysteme eingeführt werden und dann hast du ja auf einmal 1000 Daten durch dieses HRS, was du ja vorher nicht hattest. Da glaube ich, hat Katharina total recht, dass man halt einmal sagen muss, was gucke ich mir an und warum gucke ich mir das an und nicht einfach nur so ein Dashboard mit 800 Zahlen den Leuten zuschickt. Am besten noch limitiert auf ihr eigenen Bereich. Also das habe ich alles schon erlebt.
Ohne ins Verhältnis zu setzen und dann Favorit selber nicht sprachfähig dazu zu sein. Also einfach so ein bisschen hier, das haben wir jetzt. Viel Spaß. Ihr macht doch Controlling, deswegen könnt ihr doch so zahlen und so und interpretiert euch das mal selbst.
Ich hatte das schon ganz oft. Es gab dann diese Zahlen und dann wollte HR, ich nenne das immer so ein bisschen erwachseneres HR werden, ne? Also wenn wir nicht nur die Arbeitsverträge machen und in den Interviews mit drin sitzen, sondern wirklich Mehrwert stiften wollen. Und dann hieß es ja, wir haben jetzt ein Reporting aufgesetzt. Und dann wurde dieses Reporting rumgeschickt und dann hat der Fachbereich seine Abwesenheiten gesehen. Also der hat dann gesehen 7. Und dann hat der Fachbereich gesagt, ja, was bedeutet das denn? Was ja schon super nett ist von so einem Fachbereich, dass er sich das überhaupt anguckt ohne Anleitung. Und dann sagt HR, ja, das sind deine Abwesenheitsquoten. Und dann hört es einfach auf, weil wir haben ja jetzt die Daten bereitgestellt. Und ich finde, das ist eigentlich das, was Katharina auch so sagt mit diesem Use Case. Überleg dir doch mal bitte, was ist denn die Zahl, die ich haben möchte? Was ist die Zahl im Vergleich vielleicht zum anderen Unternehmen oder zu anderen Bereichen? Und vor allem, was mache ich denn mit der Zahl? Wir hatten den Fall, dass die Zahl sehr viel höher war, was die Abwesenheiten anging in einem Bereich. Und das lag eben daran, dass die Tätigkeit sehr viel im Stehen war. Und dann haben wir eine Rückenschulung angeboten. Und dann sind die Zahlen ein bisschen runtergegangen. Also es ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Aber das wünsche ich mir eigentlich öfter von HR, dass sie diese Use Cases nutzen und nicht nur sagen, hier.
Bin ich total bei dir. Und lass uns mal direkt in dieses Thema Use Cases springen. Was sind denn so deine Top KPIs beziehungsweise Analysen, die man sich mit Focus auf Retention anschauen sollte? Also so ein bisschen, was ist so ein Must-Have, wenn man sagt, das sollte ich einfach auf dem Schirm haben als erwachsene HR-Abteilung. Ich liebe das, erwachsene HR-Abteilung.
Wir können es alle werden. Also ich finde einmal die harten Zahlen, die ganz unsexy Zahlen. Also wie hoch ist meine Fluktuation? Wie hoch ist mein Krankenstand? Und wann ist mein Krankenstand? Also ich rede jetzt nicht von sowas wie Urlaub, ne? Urlaubsrückstellung, Resturlaube, diese ganzen harten Jahresabschluss-KPIs, würde ich sagen, sind geschenkt, ne? Sie nickt. Für die Folge How to do Jahresabschluss mit Finance haben wir ein tolles Schmankerl in der nächsten Staffel vorbereitet. Ich freue mich so sehr, aber darum soll es nicht gehen. Also ich glaube, was total wichtig ist, ist dieses ganze Thema, wie viele Leute bleiben innerhalb der Probezeit. Also was hast du für eine Fluktuation in der Probezeit und was hast du insgesamt für eine Fluktuation? Dann wirklich auch nachfragen, also wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Dieses ganze Mitarbeiter-Surveys finde ich eine wichtige Quote. Was haben wir noch? Hilf mir.
Also ich persönlich finde das ganze Thema Nummer 1, Daten, Basics im Griff haben, Fluktuationsquote, was du sagst. Nummer 2, Engagement Surveys. Wie ist eigentlich gerade der Puls, die Stimmung bei dir im Unternehmen? Auf welchen Themen arbeitet ihr zusammen? Dann finde ich, brauchen wir noch was Drittes, und zwar das ganze Thema Performance Analytics. Zu sagen, wie genau sind eigentlich unsere Performance-Zyklen? Also es fängt an mit, wie viele Menschen füllen eigentlich Performance aus, wie sie es sollten. Also wirklich in die Richtung, gibt es irgendwelche Bereiche, die diesen Prozess durch die Bank weg ignorieren und so weiter und so fort. Wie ist Performance bei uns verteilt im Unternehmen? Dann Nummer 4, das Thema Compensation. wie schauen wir eigentlich auf Salary Bands? Was haben wir für unterschiedliche Job-Families? Was haben wir für Benchmarks, Ambitionsniveaus, plus wie liegen unsere Mitarbeitenden dazu? Und auch das ganze Thema Gender Pay Gap. Also haben wir ein Gender Pay Gap? Wie regelmäßig schauen wir uns das an? Das sind für mich absolute Kernthemen. Und dann eine der wichtigsten Analysen, wenn man einmal die, ich sag mal, Basics glatt gezogen hat, zu sagen, wie genau verbinden wir eigentlich diese? Also wie verbinden wir unsere Performance- und Engagement-Daten miteinander, dass wir auch sehen, wo sind denn eigentlich Menschen unhappy, wo sind Menschen besonders happy, weil man natürlich sagt, man möchte so die Top-Performer im Unternehmen halten und binden, so der Grundgedanke von Retention, ne? Und da natürlich zu sagen, okay, schaffe ich das auch? Was fehlt diesen Leuten? Wo kann ich irgendwie besser werden als Unternehmen? Und wie ist quasi gerade in diesem Bucket so das ganze Thema Happiness? Das finde ich ganz spannend. Und last but not least in der Verbindung, wie genau korreliert eigentlich Performance mit Gehaltsanpassung jährlich zusammen?
Dieses ganze Performance-Thema, das macht natürlich total Sinn, dass du das sagst. Bei mir war das nicht so sehr ein Thema, weil ich immer Performance-Management mit den Gehaltserhöhungen verbunden habe und dadurch war die Teilnehmendenquote natürlich immer 100%, weil ja jeder Teil in der Gehaltsrunde werden wollte. Aber an sich super gut. Ich würde, glaube ich, jetzt noch das ganze Thema, wie divers ist meine Belegschaft, mit reinnehmen. Also nicht nur Gender Pay Gap, sondern eben auch, wie viele Frauen habe ich in Führungsrollen, wie viele andere Gruppen, die nicht Christians oder Fabians sind. Mir hat mal jemand gesagt, wir haben 30% aller Führungskräfte, gut, nur Teamlead-Level, sind Frauen, ist total gut. Und wenn du dir dann aber anguckst, wie die Belegschaft ist, dann war es nämlich gar nicht mehr gut, weil die Belegschaft war zu 98% Frauen. Und das heißt, wir haben nicht 30% Teamleads, sondern wir schaffen es, bei einem Überhang an Frauen in der Belegschaft trotzdem noch die Männer nach vorne zu befördern.
Das ist spannend, dass du das hier mit reinnimmst. Ich nehme quasi, ich hatte jetzt das unter den Basics, welche Top-KPIs hast du, um zu wissen, wie es in deiner Belegschaft aussieht, Fluktuation, Krankenquote, Diversitätskriterien. Aber total wichtig, dass du es nochmal sagst, weil es ist, glaube ich, noch überhaupt so gar nicht Normalität, dass das in allen Unternehmen systematisch erfasst wird. So, jetzt haben wir euch relativ schnell unsere Top-KPIs und Daten, die wir uns so anschauen in unserem Daily Doing, einmal runtergebetet. Jetzt stellt sich ja immer die Frage, wenn man das ganze Thema dann implementiert, weil meistens liegt die Krux ja nicht darin, was hätte ich denn gerne, was möchte ich erfassen, um gut zu steuern, sondern wie genau erfasse ich das Ganze eigentlich? Insbesondere, wenn wir es wieder mit dem Recruiting vergleichen, schauen wir auf unterschiedlichste Datenquellen. Wir schauen auf unterschiedlichste Systeme und Datenblöcke und müssen hier einfach einiges zusammenbringen. Anjuli, du hattest doch ein schönes Reporting damals zum Beispiel bei Flaconi gebaut, wo du gesagt hast, das ist ein Beispiel, wo man sehr, sehr niedrigschwellig anfangen kann, sehr, sehr schnell erste datenbasierte Einblicke aufzunehmen und die auch mit relevanten Stakeholdern zu teilen. Kannst du da mal so ein bisschen Einblicke reingeben?
Wir sind damals da angefangen, dass wir überhaupt mal angefangen haben, das Thema Reporting oder Zahlen als HR-Thema zu sehen, weil was ich nicht immer 100% bedacht hatte, war, ich befasse mich den ganzen Tag mit HR, aber natürlich Geschäftsführung und andere Leute nicht mit den Mitarbeitenden. Und das heißt, womit wir ganz am Anfang einmal angefangen haben, war, dass wir ein Monthly Reporting oder Quarterly, je nachdem wie viel Bewegung ist, rumgeschickt haben, wo wir wirklich mal angefangen haben, wie viele neue Mitarbeitenden kamen denn in welcher Abteilung. Also wirklich einfach einmal darstellen, was passiert denn mit der Bewegung in der Belegschaft. Dann, wie viele Kündigungen haben wir pro Quartal? Auch wieder auf diese Belegschaften, weil es einfach zeigt, wie viel Bewegung da ist. Weil das wissen ja andere Leute gar nicht. Das müsst ihr euch ja immer überlegen. Ihr kriegt jede Kündigung mit. Ihr kriegt jede Einstellung mit. Dann das Thema Turnover Rate. Also wie viel Fluktuation haben wir? Da muss man sich einmal überlegen, trenne ich das nach freiwillig, unfreiwillig, also gewollte, ungewollte Fluktuation? Was mache ich mit auslaufenden Verträgen? Was mache ich mit Werkstudenten? Da muss man sich einfach einmal eine Logik überlegen und da dann auch konsequent sein. Und für mich immer ganz wichtig, macht das bitte über einen längeren Zeitraum. Mir bringt nichts zu sagen, die Fluktuation in Q4 war 5. Was bedeutet das? Wie war die Fluktuation in Q3? Und was ist die vielleicht im Branchendurchschnitt? Dann das ganze Thema, wie viele Leute nehmen an Trainings teil? Finde ich eine unglaublich schöne, einfach zu erfassende KPI, wo man einfach sieht, wir fördern die Entwicklung von Mitarbeitenden und wir heißen das auch gut. Und dann bin ich auch fertig, weil wir ja auch angefangen haben als kleines Reporting und es ein bisschen verspielt haben. Wir hatten ein Good to Know About. Und da haben wir dann sowas gemacht wie, was ist das Average-Alter? Wer ist der jüngste Mensch? Wer ist der älteste Mensch? Wie viele Nationalitäten haben wir? Was sind Männer und Frauen? Wir hatten dann auch so Notfallmamas im Headquarter, also Kinderbetreuung spontane. Wie oft wurde die angeholt? Und das finde ich eigentlich einen schönen Weg, ein bisschen unaufgeregt in dieses Reporting reinzugehen. Und dann natürlich die Recruiting-KPIs, die wir ja schon mal besprochen haben. 15 Seiten PowerPoint, schickst du einmal im Quartal rum. Wenn du kein System hast, das kriegst du schon hin. Und du wirst halt ein bisschen mehr gesehen als jemand, der nicht nur operativ unterwegs ist.
Das finde ich super schön und ich finde es auch eine sehr schöne Überleitung mit, ihr habt noch keine KPIs beispielsweise und ihr sagt, wo fangen wir denn jetzt eigentlich mal an? Nummer 1, überlegt euch, welche Use Cases, was kriege ich schon erfasst, was sind Daten, die wichtig sind, gerade auch mit dem Management zu teilen. Diese Daten nehmen und am Anfang erstmal in PowerPoint aufbereiten, wie Anjuli sagte, und einfach einmal die Themen, die ihr in HR tagtäglich sieht, zu quantifizieren und einmal zu teilen und Einblick in euren Bereich zu geben. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mehr steuern und ihr wollt eigene Dashboards haben, sei es Power BI, sei es eine dedizierte Softwarelösung, dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus, was die Komplexität der Einführung angeht. Eine PowerPoint, da seid ihr Herr oder Herrin der Lage und könnt Daten auswerten in Excel und eben in ein deskriptives Reporting einfügen und das verschicken. Wenn ihr wirklich sagt, ihr wollt sehr, sehr regelmäßig in Echtzeit steuern, arbeitet ihr in der Regel mit Dashboards. Wie genau macht man eigentlich solche Dashboards? Dazu würde ich nochmal in den nächsten O-Ton mit der Katharina springen zum Thema, kann man das eigentlich alleine machen oder braucht es an der Seite Unterstützung von BI oder IT?
Kann man sich als HR-Abteilung ein eigenes KPI-Reporting aufsetzen oder braucht es Support von IT und BI? Kommt darauf an. Also ich würde sagen, HR kann vieles, vieles selber machen. Vor allem, wenn es um Basiskennzahlen aus dem HR-System geht. Also alles das, was wir so als, ich nenne immer gerne das so Einzelmetriken geht, wie Headcount oder Fluktuationsrate. Also alles, was noch sehr simpel ist. Für alles, was komplexer wird. Zum Beispiel, wenn wir Daten aus mehreren Quellen haben oder unterschiedliche Datenpunkte, die wir zusammenbringen wollen. Oder wenn ihr automatisierte Reports bzw. Dashboards wollt, die dann auch noch in Echtzeit angezeigt sind, dann ist Unterstützung durch BI und IT elementar, gerade wenn ihr ein eigenes BI-Projekt machen wollt. Ganz, ganz wichtig finde ich an der Stelle aber auch zu sagen, weil wir das schon häufig gesehen haben, dass HR immer fachlich führen sollte und auch wissen sollte, was sie wollen, weil ansonsten es passieren kann, dann auch, dass auch die Use Cases in ein anderes Ownership geraten und HR dementsprechend auch das Ownership für die eigenen Daten verliert. Also da wirklich wichtig, HR sollte fachlich führen und wissen, was man will. Und die Technik kommt dann ergänzend dazu, damit man gemeinsam dieses Projekt umsetzen kann. Viel wichtiger finde ich aber an der Stelle auch die Frage wirklich zwischen Make or Buy. Also möchte man ein eigenes BI-Projekt machen, hat man auch die Ressourcen dazu? Weil ganz häufig sehe ich, dass im HR-Team dann gesagt wird, naja, wir haben ja alle Daten, so schwer kann das alles gar nicht sein. Und dann fragt man mal bei der BI an und dann sagen die, ja, kann man sich in ein paar Monaten mal angucken. Dann kommt es aber häufig doch dazu, dass es wochenlang, wenn nicht sogar monatelang dauert, bis dann überhaupt eine Umsetzung stattfindet und man das Projekt auch wirklich nicht als Ganzes sieht. So ein BI-Projekt braucht mehrere unterschiedliche Expertise und Ressourcen. Das heißt, ihr braucht eure HR-Leute, die die Use Cases liefern und die wissen, wie die Daten aufgesetzt sind. Ihr braucht die Datenanalysten, um die Dashboards aufzusetzen, und ihr braucht definitiv auch die IT, um die Anwendungen, also gerade wenn die Daten aus den Tools in eure Dashboards reinfließen sollen, um das sicherzustellen, und auch das ganze, die ganze Wartungsarbeit dahinter. Das sollte immer berücksichtigt werden. Also insofern, ja, HR kann vieles selbst machen, gerade für kleinere Use Cases mit Basiskennzahlen, sofern es komplexer wird, sofern ihr mehrere Daten verarbeiten wollt, ist es dann eher die Entscheidung zwischen BI, Make or Buy.
Was ich aus dem O-Ton ganz spannend fand, ist, ja, man kann sich eine Software einkaufen, man kann sich aber auch an das andocken, was es schon im Unternehmen gibt, was auch total Sinn macht. Beispielsweise, alle Bereiche arbeiten mit Power BI, warum solltet ihr dann plötzlich anfangen, mit Tableau zum Beispiel zu arbeiten? Könnt ihr euch Dashboards selber bauen? Natürlich macht es da aber Sinn, im Schulterschluss mit Fachbereichen zu arbeiten und sich da Support zu holen, zum Beispiel vom Business Intelligence Team oder von der IT. Nichtsdestotrotz ist es ja leider so, wie auch Katharina sagte, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, Anjali, wenn man mit einem People-Dashboard um die Ecke kommt, was nicht 1:1 auf den Umsatz einzahlt, man ist nicht immer Prio Nummer 1 mit Sternchen, sondern manchmal wird das nach hinten geschoben. Da macht es total Sinn, dafür zu sorgen, dass man auch selber handlungsfähig bleibt und dass man auch selber in der Lage ist, sich Dashboards zu bauen oder hier und da und dort auch mal Kleinigkeiten abzuändern. Wie siehst du das denn, Anjali?
Ich musste eben so lachen, weil mein Problem in der Vergangenheit waren gar nicht so sehr die Dashboards, sondern was ich immer am allerallerschlimmsten fand, völlig off-topic, Entschuldigung, Karriere-Homepage. Anpassung der Karriere-Homepage. So weit hinten habe ich mich ja selten in meinem Leben gefühlt, wie immer, wenn es um die technische Anpassung ging. Aber ja, bei Dashboards auch. Ich habe da ehrlicherweise zwei Herzen in meiner Brust, weil ich habe am Anfang meiner Karriere den Fehler gemacht, Transparenz-Time, dass ich irgendwie dachte, ich muss das alleine hinkriegen. Also auch so KPIs, ich dürfte da nicht nachfragen, weil es ist ja ein HR-Thema. Und da habe ich irgendwann gedacht, so ein Quatsch, wir sind ja alles Kollegen, und habe wirklich mal jemanden von der BI, ich möchte sagen, gezwungen, sich neben mich zu setzen und mit mir darüber nachzudenken, wie können wir das gut erfassen und wie können wir das vor allem gut darstellen. Also das war jetzt vor der Zeit der Dashboards und in den Excel-Times. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man nicht von BI oder wem auch immer erwarten kann, dass sie das machen und managen. Aber ich glaube, es ist total klug, sich da einmal ein Best Practice zu holen, weil das sind meistens Leute, die einfach mehr Ahnung haben, wie man mit Zahlen umgeht, als so der klassische Opsi oder Recruiter, was ja total okay ist. Dafür wissen ja Recruiter besser, wie man Leute liest. Und ich bin ebenso der Meinung, man muss aufpassen, dass es nicht eine Sonderlocke für HR wird. Weil das passiert, finde ich, auch oft, dass HR dann einfach ein super kompliziertes Dashboard hat oder ein super kompliziertes System und sagt, hey, ihr braucht nur den 38. Zugang und in dem 14. Klick da hinten, würdest du ja dann deine Fluktuation sehen. Und deswegen finde ich es schon gut, wenn das integriert wird in so ein Power BI und in die Umsatzzahlen. Zum einen für den User, weil der nur ein Tool braucht, und meine Freundin auch, weil es zeigt, dass People genauso wichtig ist wie der Umsatz. Und das finde ich eigentlich eine richtig schöne Message ins Unternehmen.
Hast du total recht, liebe Anjali. Und finde ich da auch wirklich das zweite Learning: fangt niedrigschwellig an. Startet mit etwas, was ihr kurzfristig aus den Daten aufbauen, ziehen könnt, um euch entsprechend zu positionieren. Sucht euch Hilfe, wenn ihr das benötigt, und dann geht in die Richtung der Sports über. Also auch da, ihr müsst nicht über Nacht von Nullzahlen und Transparenz zu absoluten Datenpros geworden sein. Es ist auch da eine Reise. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema und ich muss schon so grinsen, Anjali, weil, Achtung, Ironie, das kennst du bestimmt gar nicht, dieses Thema hast du noch nie gehört. Datenqualität. So Stammdaten sind doch immer perfekt gepflegt, ne? Und lassen sich auch, wenn man die integriert, da gibt's nie Probleme, oder?
Mir wird jetzt ohne konkreten Anlass heiß und kalt bei dem Thema. Ich finde, die Stammdaten das ja noch das erste Thema. Da hast du ja zumindest den Abgleich durch die Payroll ganz oft.
Das stimmt.
Wenn du dein System einigermaßen smart aufgesetzt hast. Mir wird da schon immer heiß und kalt mit diesen Stammdaten, weil die ja einfach so krass relevant auch für die Payroll sind. Und deswegen hat man ja oft diesen Abgleich Payroll-Stammdaten. Aber das sind ja nur die harten Daten.
Auch wir gehen dieses Thema gerade an bei Statista. Und auch wir sehen die Stammdaten, die in die Payroll gehen, alles top. Die Stammdaten, die man sonst noch so erfasst, haben wir natürlich auch Themen, wo wir sagen, puh, die wurden einfach nicht von uns so perfekt gepflegt und haben an verschiedenen Stellen einfach Lücken. Jetzt gehen wir das Thema Dashboards beispielsweise gerade an, in Zusammenarbeit auch mit der Katharina, und haben da lange auch zugesprochen mit, brauche ich eigentlich perfekte Daten, um das Thema KPIs zu starten? So, und ich würde jetzt hier nochmal wieder in den nächsten O-Ton von der Katharina reinspringen.
Unsere Datenqualität passt noch nicht. Erst Stammdaten bereinigen oder erst KPI-Projekt? Finde ich eine super, super wichtige Frage. Ich sehe sehr, sehr viele HR-Teams mit dem Thema strugglen, weil alle immer die perfekte Datenqualität haben wollen und deswegen wirklich erstmal monatelang in die Datenqualität investieren, wo man natürlich jetzt grundsätzlich nicht sagen kann, dass das falsch ist. Was ich aber häufig sehe, ist, dass deswegen das eigentliche Analytics-Projekt immer, immer weiter wieder nach hinten rutscht, weil einfach der Start nie angegangen wird. Da wäre mein Tipp wirklich erstmal das KPI-Projekt starten. Also auch wieder das Thema, welche Use Cases brauchen wir und welche KPIs. Denn ich finde, beim Arbeiten mit den Kennzahlen merkt man, wo die Datenqualität nicht passt und auch, wo Daten gegebenenfalls neu nochmal gepflegt werden müssen. Auch das kann definitiv passieren, dass man halt merkt, man möchte die und die KPIs anlegen, aber die gibt es überhaupt noch nicht im HRS-System oder in eurem Recruiting-System. Das heißt, sie müssen tatsächlich erstmal gepflegt werden. Und auch eine ganz wichtige Sache an der Stelle, Datenqualität ist nie fertig. Das ist nämlich ein laufender Prozess. Am besten bewertet man die Datenqualität, wenn man regelmäßig in die Daten schaut, was natürlich durch einfache und visuelle Darstellungen in Dashboards enorm dabei hilft, Probleme schneller zu erkennen, um sie dann auch zu bereinigen.
Was mich schmunzeln lässt, natürlich solltet ihr euch bei den Daten, die ihr reportet, sicher sein. Also ihr solltet jetzt nicht irgendwie komplett unterschiedliche Definitionen von FTEs versus Headcount versus sonst was in euren Reportings haben und jedes Quartal was komplett anderes rausschicken, was nicht zum vorherigen passt. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich sehe Anjuli gerade nicken. Aber es ist auch keine Ausrede zu sagen, ich fange mit dem Thema nicht an, weil ich habe keine perfekte Datenbasis. Man kann, spreche ich gerade aus Erfahrung, das Thema auch sehr, sehr gut nutzen und sagen, man parallelisiert die Themen. Also man setzt seine Wunsch-KPIs, seine Wunsch-Reportings auf und sieht auch in dem Projekt, wo haben wir die größten Lücken, wo haben wir den größten Infobedarf, wo sind Daten vielleicht nicht richtig gepflegt. Und dann hat man viel bessere punktuelle Möglichkeiten zu sagen, wo muss ich denn nochmal Daten auffrischen und wo muss ich nochmal genauer oder besser werden. Wie siehst du das, liebe Anjuli? Du hattest ein Problem mit Daten, ne? Da ist immer alles bei einer Fehlerquote von 0%.
Generell alles, was ich mache, Fehlerquote 0%. Scherz. Also ich musste gerade so schmunzeln, weil ich möchte nochmal das revidieren, was ich eben gesagt habe. Der Schulterschluss mit den anderen Fachbereichen und BI, ihr könnt das machen, natürlich, aber ganz viele Fehler passieren oder fallen nicht auf, weil ihr nicht wisst, was ihr macht. Und das kann natürlich sehr schnell passieren, wenn man sich einfach irgendein Dashboard bauen lässt. Wo du jetzt sagst, dass die Zahl reportet keine Krütze. Es ist schon wichtig, dass ihr eine Idee habt, was da stehen sollte. Und wenn das da nicht steht, dass ihr nachvollziehen könnt, warum nicht. Weil was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ist mir noch nie passiert. Du präsentierst irgendwas, leitest daraus was her und sagst, hey, die Fluktuation ist zu hoch wegen bla bla. Und dann kennt sich doch jemand aus und sagt so, hey, das kann ja gar nicht sein. Was hast du denn da gerechnet? Und dann nicht zu wissen, was du da gerechnet hast, Das ist nämlich das Problem. Natürlich können mal Zahlen falsch sein. Und ihr könnt sagen, wir haben da noch keine saubere Datenlage, weil wir jetzt erst anfangen, das vernünftig zu erfassen. Aber ihr müsst im Grunde verstehen, was ist die Formel dahinter? Und was ist die Logik hinter der Formel? Wir hatten das ganz oft. Also du fängst an, Recruiting zu machen und sammelst die Absagen. Richtig? So, und dann weißt du, irgendwer hat abgesagt. Und dann wirst du ein erwachseneres HR und sagst, ach, warum haben die denn abgesagt? Und dann musst du ja anfangen zu sammeln wegen Jobfokus oder zu wenig Gehalt oder Umzug oder Remote-Regelungen. Und da finde ich, ist es dann total valide zu sagen, da fangen wir jetzt erst an, die Zahlen zu erfassen und zu reporten. Aber natürlich haben wir schon mal das Projekt angefangen. Und genauso würde ich es dann bei Kündigungen zum Beispiel nehmen, um ein Beispiel zu nehmen, was nicht aus dem Recruiting kommt. Also Leute kündigen, warum kündigen sie? Und dann erfasse ich das und arbeite das strukturiert auf. Und ich finde, wenn man das so kommuniziert, dann kann man natürlich mit einem MVP anfangen und sagen, wir wollten jetzt erstmal gucken.
Um jetzt auch nochmal da aufs Learning zu kommen, Leute, was wir euch mitgeben möchten. Fangt an, der Moment, wo ihr sagt, unsere Datenbasis ist so unfassbar perfekt und alle Tools sind alle miteinander verbunden über Schnittstellen. Diese Schnittstellen laufen auch perfekt und wir haben nirgendwo Fehlerquoten in den Daten. Dieser Moment wird, glaube ich, nicht kommen.
Nee, kann es ja auch nicht.
Und er sollte niemals eine Ausrede sein, nicht zahlenbasiert zu werden. Es sollte euch helfen, auf dem Weg dahin zu sagen, was sind unsere größten Probleme, wie pieksen wir in diese Probleme rein und wo haben wir wirklich Themen, wo wir Prozesse, Datenpflege etc. nochmal neu anpassen müssen.
Und ich werde gerade übereuphorisch bei KPIs, was passiert? Ich finde auch, meine Liebe, der Anspruch sollte nicht sein, die Daten sind perfekt, weil was passiert denn? Du fängst an, Daten zu erfassen und guckst zum Beispiel, wie sind die Performance-Management-Ergebnisse pro Bereich, pro Person. Dann guckst du parallel dazu, unabhängig davon, wie sind denn meine Beförderungsstrukturen? Und dann fängst du irgendwann an zu sehen, hey, ich pack das zusammen und dann bist du ja schon im People Analytics drin. Also dann bist du ja einen Schritt weiter. Und ich finde, hättest du am Anfang gesagt, meine Daten sind perfekt und mein Reporting, hättest du dir ja diese Verbindung gar nicht gebracht. Und deswegen finde ich sogar es wichtiger, das Mindset zu haben. Wir haben eine ongoing Reporting KPI-Struktur, die nicht perfekt ist, sondern je erwachsener wir als HR und Unternehmen werden, desto anspruchsvoller wird das ja auch. Korrigier mich, wenn ich Unrecht habe, aber ich glaube nicht, dass dein Reporting bei Statista anfängt mit, das sind die Einstellungen und das sind die Ausstellungen. So, und im nächsten Quartal melden wir uns nochmal. Fertig. Sondern das ist ja auch eine reife Entwicklung und das ist ja auch was Tolles, wo man mitwachsen kann.
So, ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute, umfassende Folge, zumindest aus meiner Sicht, zum Thema KPIs in der Retention. Spätestens jetzt, wenn ihr die Folge komplett durchgehört habt, sollten alle eure Retention-Probleme bis in die Ewigkeit gelöst sein. Anjuli sieht das ähnlich. Sie nickt. Es war natürlich Ironie, ihr Lieben. Ich habe Katharina auch nochmal nach Best Practices gefragt. Die sieht ja unfassbar viele Unternehmen. Und ich würde jetzt einfach einmal sagen, wir schließen damit ab. Was genau sind eigentlich so Best Practices?
Also definitiv vieles von dem, was wir schon angesprochen haben. Ich finde ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal die Ziele definiert. KPIs ohne Zweck bringen niemandem etwas. Zweitens wäre auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Rat, es tatsächlich zu starten. Ich finde, dass es immer erstmal gut ist, wenn man sich in ein Thema einarbeitet, wenn man wirklich erstmal 3, 4, 5 gut verständliche Kennzahlen hat, als, was ich vorhin auch meinte, 50 sehr komplizierte, die am Ende gar keine große Antwort geben. Und drittens definitiv das Thema Regelmäßigkeit. Annika, du hast es selber bei uns damals in unserer Podcastaufnahme gesagt, dieses Thema, dass etwas zu einem Organic Habit wird, ist im Bereich Analytics richtig relevant für HR. Und ich glaube, dass es da heute noch so ist, dass viele HR-Teams auch noch eine gewisse Scheu gegenüber Analytics haben, weil sie ja es vielleicht nicht so als ihr eigenes Steckenpferd sehen würden und nicht so ganz wissen, wie man eigentlich mit den Daten arbeitet. Zum einen kommt da wieder zum Tragen, dass oft die Use Cases nicht klar sind und HR dementsprechend gar nicht weiß, wie sie die Daten überhaupt verwenden sollen. Das andere Thema ist aber auch wirklich, wie es innerhalb des Teams gelebt wird. Und da ist es wirklich wichtig, in eine Regelmäßigkeit reinzukommen, die Daten regelmäßig in die Meetings mit reinzunehmen, regelmäßig in die Gespräche mit Stakeholdern mit einzubringen, dass wirklich KPIs Teil des Alltags werden und halt nicht nur ein Jahresprojekt oder ein monatliches Reporting, wo man sich dann mal 2-3 Tage hinsetzt, um die Reportings aufzubereiten und danach dann wieder in seine Operations reingeht. Und viertens da auch ein wichtiger Punkt, das verständliche Kommunizieren. Am besten mit den klaren Visualisierungen und konkreten Handlungsempfehlungen, was ja durch Dashboard-Lösungen kommen kann, um das ganze Thema wirklich zugänglicher und einfacher zu machen.
Katharinas Sicht auf die Best Practices fasst es schön zusammen und ich hoffe, dass es auch nochmal unterstreicht, es gibt nicht das eine perfekte Unternehmen und wir sitzen irgendwie im HR so ein Stück weit alle im gleichen Boot und haben ähnliche Themen, die aber total lösbar sind. Man muss nur einmal anfangen und nicht auf den perfekten Moment warten.
Ich freue mich immer so total, wenn man eine Expertin oder einen Experten hört und die Best Practices dann schon nah an dem dran sind, was man selber auch gesagt hat. Habe ich jetzt so einen kleinen Yay-Schub, den ich mit in die Woche nehme. Vielen Dank dafür, Annika und Katharina. Voll gut.
Das freut mich natürlich sehr und ich würde sagen, auch unsere letzte offizielle Folge der Staffel 2 soll natürlich nicht anders enden als die bisherigen. Liebe Anjali, was sind denn unsere Key Learnings, die wir heute gerne teilen möchten?
Für mich KPIs und strukturiertes, gutes People Reporting bzw. Reporting, das durch People getrieben wird, fördert die Wahrnehmung der Business-Expertise von HR. Das ist wirklich ganz, ganz doll meine Erfahrung. In der Sekunde, wo ihr Zahlen und Daten unter eure Themen legen könnt, habt ihr mehr Schlagkraft und ihr werdet ernster genommen. Und gerade von den Business-Justices werdet ihr ernster genommen. Und das ist total wichtig, damit ihr Entscheidungen treffen könnt und auch führen könnt. Das Zweite, getting started. Also fangt an zu verstehen, welche Daten ihr erfassen wollt. Und es ist okay und gut, sich weiterzuentwickeln. Ihr müsst nicht das perfekte Reporting fertig haben, bevor ihr anfangen könnt, das zu machen, weil es ist ja auch ein Learning. Und das hatten wir auch schon bei der KPI-Recruiting-Folge. Die Darstellung ist wichtig und wie ihr es macht, aber wichtig ist auch, dass ihr versteht, was ihr macht und das erklären könnt und in einen Zusammenhang setzen könnt. Also macht nicht nur Dashboards, der Dashboards zuliebe.
Sehr schöne Zusammenfassung. Und ich würde nochmal auf das Thema Datenbasis ergänzen. Ihr werdet nie den perfekten IT-Stack in HR haben. Ihr werdet nie die perfekten Daten haben. Aber gute KPI-Projekte helfen euch auch rauszufinden, wo sind KPIs unschlüssig, wo sind die noch überhaupt nicht erfasst und welche Subprozesse, welche Datenpools brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, bis man auch sinnige KPIs daraus kriegt.
An dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank an Katharina für ihre Expertise.
Ja, vielen, vielen Dank an Katharina für deine O-Töne. Und an dieser Stelle, liebe Anjali, bleibt mir nur zu sagen, wie aufregend unsere letzte Folge der zweiten Staffel.
Ja, von uns beiden. Wir hätten niemals gedacht, dass es so durch die Decke geht. Wir freuen uns über jedes Feedback wie kleine Kinder. Wir teilen das in unseren Chats. Wir freuen uns. Es hat unendlich viel Spaß gemacht, dass ihr alle dabei wart. Die letzte Folge, über die wir nächste Woche reden, oder beziehungsweise die letzte Folge, ist eine Sonderfolge zu der CHRO-Study von Heidrick und Struggles. Das wird unheimlich interessant. Aber da dies unsere letzte reguläre Folge ist, einmal an euch den Aufruf. Die nächste Staffel wird wie immer nach den Sommerferien anfangen. Und es geht um Learning und Development und Organizational Design. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt von uns besprochen haben möchtet, meldet euch bei uns. Wenn ihr findet, ihr müsst unbedingt mit uns über eins dieser Themen sprechen, auch dann freuen wir uns, wenn ihr uns Bescheid sagt. Wir freuen uns immer über neue Gesichter und Ideen. Und wie immer haben wir Auftaktfolgen, die ein bisschen allgemeiner unterwegs sind. Eine dieser Auftaktfolge wird ein Best Practice Outside the Box HR sein. Also das heißt, wenn ihr Initiativen, Projekte oder ähnliches habt, was ganz, ganz toll gewirkt hat für euch und etwas außergewöhnlich ist, meldet euch bei uns, präsentiert das. Wir freuen uns immer, wenn wir tollen Ideen eine Bühne geben können. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja auch einen Award oder so. So, und jetzt werde ich traurig, aber auch glücklich und wünsche euch eine ganz tolle Woche.
Die wünsche ich euch auch. Und vielen, vielen Dank, dass ihr einfach die, wie ich finde, coolste HR-Community seid, die man sich wünschen kann. Und wir freuen uns ganz, ganz doll auf unsere Abschlussfolge. Vielleicht kommt ja auch in unserer Sommerpause noch ein bisschen was. Wir verraten jetzt nicht zu viel und dann freuen wir uns auf die nächsten Staffeln mit euch.
Ganz vielen Dank und liebe Annika, ich habe mal gerechnet, wir haben im Grunde jetzt schon 1,5 Arbeitswochen einfach durchgequatscht, wenn man mal die Zeiten durchrechnet. Insofern, wir freuen uns, dass es euch nicht langweilig wird, uns wird es nicht langweilig. Liebe Annika, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und an dieser Stelle auch einmal ganz, ganz vielen Dank an Studio Mauer für den ongoing Support, technisch, emotional als auch redaktionell und journalistisch.
Vielen Dank.
Und damit Happy HR!